Ja, ihr Lieben, in unserer Jesus-Serie haben wir es heute vordergründig mit dem Thema Gesundheit zu tun. Und das ist ja auch stets ein großes Thema für uns Menschen. Je älter wir werden, umso mehr. Und wenn man gläubig ist, bringt man solche Herzensthemen dann ja auch vor Gott, nicht? Wir fragen ihn dann, was willst du, dass ich mit dieser Diagnose leben soll? Mutest du mir das zu? Oder warum unternimmst du nichts, wenn wir denn so eine Diagnose haben, die schwer wiegt? Und Jesus hat diese besondere Eigenschaft, dass er unsere Fragen nimmt, sie mit seiner, also mit Gottes Wirklichkeit konfrontiert und uns dabei auf eine innere Reise schickt, an deren Ende wir merken, möglicherweise ist die Frage schon falsch gestellt, weil ihr nämlich ein falsches Bild von Gott zugrunde liegt. Jesus zu begegnen bedeutet zu erkennen, dass Gott nochmal ein ganz anderer, ein viel größerer ist, als wir denken. Und lasst uns mit dieser Einleitung mal auf den heutigen Predigttext hören, den viele von euch schon gehört haben beim Zwergwahlabend letzte Woche. Da heißt es, und als Jesus im Boot wieder ans andere Ufer gefahren war, versammelte sich eine große Menge bei ihm und war mit ihm am Meer. Da kam einer von den Vorstehern der Synagoge mit Namen Jairus, und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach, meine Tochter liegt in den letzten Zügen, komm und lege ihr die Hand auf, dass sie gesund werde und lebe. Und er ging hin mit ihm. Und es folgte ihm eine große Menge und sie umdrängten ihn. Und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit 12 Jahren und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt. Und es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war nur schlimmer geworden. Da sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, so werde ich gesund. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes und sie spürte es am Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Menge und sprach, wer hat meine Kleider berührt? Seine Jünger sprachen zu ihm, du siehst, dass dich die Menge umdrängt und sprichst, wer hat mich berührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Und sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden, sei gesund von deiner Plage. Und als er noch redete, kamen Leute vom Vorsteher der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du weiter den Meister? Jesus aber hörte nicht auf das, was da gesagt wurde und sprach zu dem Vorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ niemanden mit sich gehen als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus, in Klammern, die nimmt er immer mit, wenn es besonders wichtig ist. Und sie kamen in das Haus des Vorstehers und er sah das Getümmel und wie sehr sie weinten und heulten. Und er ging hinein und sprach zu ihnen, was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie machten sich über ihn lustig. Er aber trieb sie alle hinaus und nahm mit sich den Vater des Kindes und die Mutter und die bei ihm waren und ging hinein, wo das Kind lag. Und er griff das Kind bei der Hand und sprach zu ihm, Talita kum. Das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Noch wörtlicher heißt es, Schätzchen, steh auf. Das ist also ein Kosename, der hier fällt. Und sogleich stand das Mädchen auf, ging umher. Es war aber 12 Jahre alt und die Leute waren fassungslos. Das Erste, was hier auffällt, ist diese quälende Unterschiedlichkeit im Zeitempfinden von Jairus und Jesus. Du hast das eben schon angedeutet. So abstrakt betrachtet ist das ja auch leicht einzusehen. Nicht? Gott hat Zeit. Der hat ja auch gut lachen. Nicht? Der ist ja ewig. Aber wir ja nicht. Wir haben Stress. Die Uhr läuft. Schaut euch den Jairus an. Die Tochter liegt im Sterben. Man zählt jede Minute. Wir sind hier quasi auf der Intensivstation des Lebens. Wir bitten Gott einzugreifen, weil es wirklich brennt. Wenn ein Kind stirbt, da steht auch das Leben einer ganzen Familie auf dem Spiel. Ehen zerbrechen darüber, weil man keine Sprache für die gemeinsame Trauer findet, weil vielleicht unausgesprochene Schuldzuweisungen bestehen bleiben. Und Jesus, der bleibt an jeder Ecke stehen, spricht noch mit diesem oder jenem. Und wir sind, wie gesagt, auf der Intensivstation, dann schiebt der auch noch diese chronisch Kranke dazwischen. Eine Bluterin. Da wird dem Jairus, wenn man sich in ihn hineinversetzt, natürlich der Kamm geschwollen sein, nicht? Der denkt, Mensch, die hat doch gestern geblutet und vorgestern geblutet und vor 10 Jahren auch geblutet. Hat das nicht noch Zeit bis morgen? Und dann fängt er auch noch ein Gespräch mit der an. Und sie erzählt ihm alles. Also sie käst sich da aus, kommt vom Hölzchen aufs Stöckchen. Ich sehe den Jairus da schon mit den Händen auf dem nicht vorhandenen Tisch trommeln. Mach schon, siehst du denn nicht, es geht hier um alles. Und diese verständliche Ungeduld des Jairus beruht auf einem Missverständnis, was unser Zeitgefühl zugrunde legt und verabsolutiert. Wir beurteilen Zeit immer im Verhältnis zu unserer Lebenszeit. Kann man sich gleich klar machen, wenn ein Nachbar vorbeikommt und sagt, darf ich mir mal dein Auto ausleihen? Dann sagst du, wenn der Anlass begründet erscheint, möglicherweise ja. Wenn der dann aber sagt, ich gib's dir in 250 Jahren zurück, dann zögerst du vermutlich. Denn du weißt, ich lebe da ja gar nicht mehr. Das übersteigt also meinen Zeithorizont. Wenn ich tot bin, was soll ich dann noch mit dem Auto? Und das ist jetzt natürlich ein groteskes und deshalb auch witziges Beispiel, aber wir müssen uns klar machen, all unsere Lebensentscheidungen, die sind geprägt von diesem Zeitgefühl, das auf diese unweigerliche Grenze Tod zuläuft, an der wir nichts ändern können. Und darum sagt Jairus zu Jesus auch innerlich, jetzt schwing mal die Hufe. Wenn du bei meiner Tochter noch irgendwas bewirken willst, dann muss die leben. Denn danach können wir Menschen nichts mehr tun. Tja, wir Menschen. Aber wer sagt denn, dass Gott nichts mehr tun kann? Wer sagt denn, dass der Tod für ihn eine Barriere darstellt? Also wohlgemerkt, diese Episode findet ja vor der Auferstehung Jesu statt. Aber selbst wir, die wir im Glaubensbekenntnis Auferstehung und ewiges Leben bezeugen, glauben es doch mit unserem inneren Zeitgefühl und unseren Plänen oft nicht. Naja, und als ob Jesus das gewusst hätte, setzt er sich an das Totenbett der 12-Jährigen, spricht mit ihr wie wir, wenn wir morgens unsere Kinder wecken. Mäuschen, aufwachen, die Sonne scheint. Nichts anderes sagt Jesus ihr hier. Schätzchen, steh auf. Für Gott, den Schöpfer des Lebens, hat der Tod eine völlig andere Perspektive als für uns. Sie ist nicht tot, sie schläft nur. Als ich klein war und mit funkferngesteuerten Autos gespielt habe und mit anderem Elektrospielzeug, da war irgendwann die Batterie alle. Und dann stand das Spielzeug halt rum. Keine Verwendung mehr. Und mein Vater, der hat viel gearbeitet, der hatte auch keinen Blick für, der war auch technisch nicht so der Bringer. Der hat da nichts gemacht. Also lange Zeit des Jahres war es ziemlich ruhig in meinem Kinderzimmer. Aber dann hatte ich einen Onkel, der war der Herr der Batterien. Und der kam immer zu Besuch und er hat dann auch so sein Feinmechaniker-Werkzeug dabei gehabt. Und wenn der zu Besuch kam, da herrschte Auferstehungsstimmung in meinem Kinderzimmer. Autos fuhren wieder, Stofftiere brummten, das Duracell-Äffchen trommelte wieder. Nicht, Schätzchen, steh auf, sagt Jesus. Das hatte Jairus nicht auf dem Schirm. Er fragt ja nach Heilung und er bekommt eine Auferstehung. Gottes Pläne sind nicht unsere Pläne. Wenn wir beten, haben wir das Gefühl, dass niemand unsere Probleme besser versteht als wir selbst. Und in Bezug auf unsere Mitmenschen stimmt das vielleicht oft sogar. Aber Gott kennt uns als unser Schöpfer besser als wir uns selbst. Und dazu kommt, er geht unsere Probleme mit einem ganz anderen Horizont an, einem anderen Zeithorizont. Denn wie es im Psalm heißt, 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist. Auch mit einem anderen Möglichkeitshorizont. In einem Kirchenlied heißt es, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Da mögen die Synagogenvorsteher, die politischen, sogar die religiösen Autoritäten dieser Welt Feierabend rufen oder das Ende der Welt ausrufen, so viel sie wollen. Feierabend ist dann, wenn Gott Feierabend macht. Nicht vorher. Glücklicherweise. Nicht vorher, auch wenn wir mit unserem Latein mal am Ende sein sollten. In Gottes Horizont spielt noch ein weiterer Faktor rein. Den lassen wir beim Gebet auch zu häufig außer Acht. Der Sinnhorizont. Da kommt diese Frau, diese chronisch Kranke, zu Jesus und die hat auch einen Plan. Ich gehe da zu diesem Prediger, wenn der auftritt. Ich setze mich in diese religiöse Veranstaltung rein, also an diesen Kraftort, und ich greife mir da was ab. Ich berühre seine Kleidung. Also etwas von ihm. Ich mache es mir dadurch verfügbar. So denkt sie. Das ist so ein klassisch esoterisches Konzept mit kultischen Handlungen und magischen Dingen mit Steinen, Amuletten, auf Holz klopfen, was da so alles gibt. Ne? Und es funktioniert sogar. Die Frau ist geheilt. Sie spürt, dass die Krankheit weg ist. Aber Jesus lässt sie damit nicht davonkommen. Er lässt uns nicht damit davonkommen, wenn wir so Religion als Dienstleistung in Anspruch nehmen, ohne den Dienstleister in den Blick zu nehmen. Und was macht Jesus? Ja, er stellt diese Frau. Wer hat mich berührt, fragt er. Und er zwingt diese Frau, sich zu outen. Das war eine schwierige Situation für die. Sie soll sich face to face stellen. Das muss ein Albtraum für sie gewesen sein. Nicht? Sie gilt mit ihrer Krankheit als rituell unrein. Also die dürfte sich gar nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Jetzt hat sie auch noch den Rabbi angetatscht. Das geht schon mal gar nicht. Das ist total tabu. Und zum Dritten, der Volksglaube hält sie ohnehin für eine Verfluchte, weil ihr über Jahre, Jahrzehnte kein Arzt helfen konnte. Und Jesus zwingt sie, komm, zeig dich. Ich will, dass du dich in diese Sache ganz reingibst, dass du nicht nur etwas von mir nimmst, sondern dass du dich als ganze Person stellst. Bei Jesus muss man all in gehen. Und warum macht Jesus das so? Warum genügt es Gott nicht, dass wir ihn als Talisman für brenzlige Stunden oder als Wunscherfüller auf Abruf nutzen? Ich glaube, die Antwort gibt Jesus selber. Er sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Es ist nicht der magische Heilungsplan gewesen, nicht das Gewand oder das Amulett, sondern es ist dieser Funken an Vertrauen in die Macht Gottes, in dem der Keim zu einer Gottesbeziehung drin liegt. Und da liegt der Hinweis auf den Sinnhorizont drin. Wann ist man gesund? Wann ist man heil? Wenn alle Körperfunktionen intakt sind, wenn ich aus dem Krankenhaus entlassen werde und wieder in mein möglicherweise dysfunktionales Leben mit seinen merkwürdigen Beziehungsmustern zurückkehre? An dieser Stelle ist Jesus bekennender Nietzsche-Anhänger, würde ich sagen, der ja bekanntlich gesagt hat, was hilft alle Gesundheit, wenn man sonst ein Idiot ist. Wenn zwar die Organe artig schweigen, ich aber mit dem neu gewonnenen Leben nichts anfangen kann. Und Gott fragt so, weil er kein Bastler ist, sondern der Schöpfer. Das Gebet um Wiederherstellung der Gesundheit, das ist aus Gottes Perspektive vermutlich so eine Art Bereichsreparatur aus der Grabbelkiste. Aber Gott ist doch der Schöpfer. Das müssen wir uns klar machen. Also stell dir vor, du gehst zu einem begnadeten Fahrradbauer. Der stellt filigrane Rahmen her, die kaum 5 Kilogramm wiegen. Der hat Schaltgruppen entwickelt, die selbst unter Belastung wie Butter schalten. Und er stattet sämtliche Fahrer der Tour de France aus. So, und dann kommst du rein und sagst, können Sie diesen Platten von meinem rostigen Hollandrad mal versorgen? Da wird er sicher in Jubel ausbrechen und sagen, das ist das Ziel meiner schlaflosen Nächte, Ihnen einen mit Vulkanisator eingeschmatterten Gummifetzen auf den Mantel zu drücken. Nein, das wird er nicht. Denn der träumt davon, großartige Fahrräder herzustellen, die Menschen begeistern und sie zu sportlichen Höchstleistungen anregen und motivieren. Da habe ich mich gefragt, wovon träumt Gott eigentlich? Der träumt davon, dass du nicht nur gesund, sondern heil wirst. Dass du der wirst, als der dich Gott erdacht und geschaffen hat. Gott will, dass diese chronisch kranke Frau aufhört, irrig zu meinen, dass sie ihr Leben mit ein wenig religiöser Flickschusterei selbst in den Griff nehmen kann. So mancher Esoteriker merkt dann nämlich, dass er zwar ein Problem gelöst hat, dafür aber zwei neue bekommen hat. Dein Glaube hat dir geholfen. Das ist der Schlüssel. Es war nicht ihr Plan, der geholfen hat letztlich. Gott entfaltet seine Beziehung in der Begegnung mit uns. Die ist auf Wiederholung ausgelegt. Sind unserem Ehepartner ja auch nicht nur bei der Hochzeit begegnet. Ja, auf dem Weg zur Heilung führt kein Weg an Gott vorbei, sondern er führt geradewegs zu Gott hin. Wahres, heiles Leben bedeutet, dass Gott morgens an deinem Bett dem Tag eine Bedeutung gibt, indem er sagt, Schätzchen, aufstehen. Und dass du dann die Gelegenheit hast, das zurückzuspiegeln. Er sagt, Schätzchen zu mir. Und ich weiß, dass er mich liebt, sonst hätte er sich auch auf Golgatha nicht so ins Zeug für mich gelegt. Versteht es sich gleich ein bisschen geschmeidiger auf, finde ich. Und wenn wir ihm dann im Lebensgespräch unsere Pläne darlegen, nach und nach, da klappt das auch mit diesem ganz unterschiedlichen Zeitgefühl immer besser. Das ist der Ewigkeitsgroove. Da wächst man rein. Amen.